In diesem Video geht es um die Frage, was passiert eigentlich mit einem Gläubigen nach dem Tod? Ich möchte mal 8 Aspekte oder Stufen vorstellen, 8 Phasen, wenn man so will, Dinge, die folgen nach dem Tod. Aber bevor ich loslege, eine Sache vorab. Ich habe nicht vor zu sterben und Gläubige haben an sich gar nicht vor zu sterben. Sie erwarten nicht zu sterben, sondern sie erwarten den in Jesus. Wie die Thessalonicher, 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10, sie warteten auf den Sohn Gottes vom Himmel. Das ist die christliche Hoffnung. Die christliche Hoffnung ist nicht der Tod. Es gibt zwar Lieder, christliche Lieder, die sich so anhören, wo man ausdrückt, und wenn wir dann eines Tages den Jordanfluss überquert haben, damit meint man den Tod, ja, dann werden wir im Himmel sein. Als wenn der Tod der einzige Weg wäre, um in den Himmel zu kommen. Das ist er nicht. Paulus hat das einmal sehr prägnant ausgedrückt. 1. Korinther 15, Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Also es brauchen nicht alle durch den Tod gehen. Aber alle werden verwandelt werden und dann alle Gläubigen bei dem Herrn sein. Also das als Vorbemerkung. Aber es geht mir jetzt um den Fall, dass ein Gläubiger doch durch den Tod geht. Was kommt da auf ihn zu? Und übrigens für diejenigen, die die Entrückung erleben, wird dann ab der 3. Phase von den 8, wird es genau parallel laufen. Die Frage ist, was in diese Stufen oder Phasen, und die erste nenne ich Paradies, in Anlehnung an das, was der Jesus gesagt hat in Lukas 23. Da sagt der Jesus zu dem Übeltäter, der sich gerade bekehrt hatte, in Vers 43, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also das ist der Ort, an dem die Seele des Gläubigen sein wird nach dem Tod. Die Bibel sagt relativ wenig darüber, aber es gibt doch ein paar Stellen, die sehr viel Licht darauf werfen. Und das ist das Thema, das ich mir gerne noch aufsparen würde für ein weiteres Video. Ich möchte jetzt erst einmal zeigen, welche Stufen danach noch kommen, dass wir so einen Überblick haben, eine Art Zeitstrahl. Der Gläubige bzw. die Seele des Gläubigen bleibt dann im Paradies. Übrigens mit Bewusstsein und mit einer erfahrenen und gespürten Nähe zu Christus. Paulus nennt das ja, bei Christus zu sein. Und zwar bleibt die Seele des Gläubigen dort bis zum Zeitpunkt der Entrückung. Und dann erst wird die Auferstehung stattfinden. Das ist jetzt die zweite Stufe. Und ich lese dazu aus 1. Thessalonicher 4. Da wird ja bekanntlich die Entrückung beschrieben und dann ist erst die Rede von denen, die noch leben, weil das, wie gesagt, die christliche Hoffnung ist. Und dann heißt es weiter in Vers 16b, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Das ist das Thema Auferstehung bzw. erste Auferstehung. Dazu gibt es ein separates Video. Ich deute das hier nur an. Die hat begonnen mit dem Herrn Jesus, als er auferstanden ist. Und diese erste Auferstehung geht weiter, wenn der Herr Jesus wiederkommt zur Entrückung. Und dann werden die Gläubigen auferstehen, die ihm gehört haben und in den Tod gegangen sind. Und dann werden sie, und das ist der nächste Punkt, sie werden dann entrückt. Vielleicht soll ich erwähnen, die Toten werden auferstehen, die Lebenden werden verwandelt, wie wir das eben gelesen haben in 1. Korinther 15. Wir werden alle verwandelt werden. Alle werden einen Herrlichkeitsleib bekommen. Die einen mit Auferstehung, die anderen ohne Auferstehung. Das wird eine gewaltige Sache sein, eine gewaltige Umwälzung. Das wird ja so beschrieben in Philipper 3, Vers 21. Da heißt es, dass wir den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Unvorstellbar, mit welcher Kraft er da wirken wird. Es heißt ja hier, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Mit dieser Kraft wird er unseren Körper verwandeln, beziehungsweise uns einen Herrlichkeitskörper geben, mit dem man die Herrlichkeit des Himmels überhaupt erst einmal ertragen kann. Also Paradies, zweitens Auferstehung und dann drittens folgt die Entrückung. Und ab jetzt laufen die beiden Linien zusammen. Jetzt sind die, die schon gestorben waren und die, die leben bis zur Entrückung, zusammen. Und sie werden, 1. Thessalonicher 4, Vers 17, gemeinsam entrückt. Das heißt dort, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Also eigentlich das Gegenteil von der Erscheinung in vieler Hinsicht. Hier erfolgt kein Gericht. Hier werden Gläubige aus der Welt weggenommen. Bei der Erscheinung kommt Christus mit ihnen wieder auf die Erde. Hier ist das Ergebnis nicht, dass ein Gericht stattfindet auf der Erde oder eine Herrschaft aufgerichtet wird, sondern wir werden alle Zeit bei dem Herrn sein. Dieses Ereignis, das wird sehr interessant beschrieben in 2. Korinther 5. Da wird ein interessanter Ausdruck benutzt. Und der unterstreicht nochmal, was ich eben gesagt habe. Der Tod ist nicht die Hoffnung des Gläubigen, sondern es ist die Entrückung. Paulus benutzt ein Bild hier, nämlich vom Auskleiden und Ankleiden. Und er sagt da Folgendes in 2. Korinther 5, Vers 4, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten. Also entkleidet werden in diesem Bild, das bedeutet, dass die Seele vom Körper getrennt wird, dass man in den Tod geht. Überkleidet werden, das bedeutet, dass man gar nicht in den Tod geht, sondern dass der Körper einfach verwandelt wird, dass man diesen Herrlichkeitskörper bekommt, ohne den Tod erlebt zu haben. Ja, was kommt danach? Was kommt nach der Entrückung? Wir haben davon etwas gesehen in der Serie zur Offenbarung, dass die 24 Ältesten dort um den Thron Gottes versammelt sind, ab Offenbarung 4. Aber dann folgt ein wichtiges Ereignis nach der Entrückung und das ist der Richterstuhl. Davon ist auch die Rede in 2. Korinther 5. Da heißt es in Vers 10, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder empfange, was er getan hat. Das ist ein ernster Augenblick, aber wir sollten keine Angst haben davor. Wir sollten dankbar sein dafür, weil wir dann nämlich alles, was in unserem Leben gewesen ist, mit den Augen des Herrn sehen. Und das ist die Basis für ungestörte Gemeinschaft zwischen ihm und uns in der Ewigkeit. Fünftens, dann folgt noch ein wichtiges Ereignis. Man liest davon in Offenbarung 19. Ich schlage das jetzt nicht auf, weil es dazu ein separates Video gibt. Aber das ist der Augenblick, wo die Versammlung dann endlich als Braut Christi sozusagen öffentlich dargestellt wird, wo diese Hochzeit begangen wird. Es wird ihr vorher diese Gelegenheit gegeben, sich zu bereiten. Ihr wird dieses Kleid gegeben, das aus den gerechten Taten der Heiligen besteht. Und dann ist der Weg frei für das, was als nächstes kommt. Das ist jetzt der sechste Punkt, die sechste Etappe, nämlich dass Christus in Herrlichkeit erscheint und zwar nicht alleine, sondern mit ihr. Dass er sozusagen seine Braut mitnehmen kann und öffentlich dokumentieren kann, sie gehört zu mir. Ich lese dazu nur einen Vers aus Johannes 17. Johannes 17, Vers 22, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Also wir haben sie zwar noch nicht sichtbar, aber es ist schon so sicher, als wenn es geschehen wäre, aber wir werden sie bekommen. Und das Ergebnis wird sein, damit sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, Vers 23, damit sie in eins vollendet seien und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Das heißt, wenn der Jesus dann erscheint und seine Braut ist bei ihm und die Welt sieht, das. Sie merkt, diese Braut, diese Leute, die zu der Gemeinde gehören, sind auch verherrlicht worden. Sie sind praktisch Christus, dem verherrlichten Menschen, ähnlich gemacht worden. Ja, dann werden sie diese Schlussfolgerung ziehen, dass Gott sie wirklich geliebt haben muss wie ihn. Das ist dieser Augenblick der öffentlichen Erscheinung vor der Welt, siehe Offenbarung 19. Ja, und dann ist der Weg frei für die siebte Etappe, wenn man so will. Das ist die Herrschaft mit Christus. Offenbarung 20, Vers 4 sagt das, und sie herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Und das wird dann beschrieben, wie das aussehen wird, in Offenbarung 21 ab Vers 9. Und danach folgt die achte Etappe, wenn man das noch Etappe nennen kann. Denn sie hat einen Anfang, aber kein Ende. Das ist die Ewigkeit. Das ist der ewige Zustand, wo wir als Gläubige zu dieser Hütte Gottes gehören werden, von der die Rede ist in Offenbarung 21, Vers 3. Siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Das heißt, ein Platz in der unmittelbaren Nähe Gottes in der Ewigkeit. Die Menschen, die Gläubigen, die nicht zur Versammlung gehören, werden da gesehen als einfach Menschen auf dieser neuen Erde. Ein wunderbares Panorama. Ich habe das jetzt nur gestreift zum großen Teil. Einigen wird aufgefallen sein, dass wir eigentlich ab Punkt 3 das alles wiederfinden in der Offenbarung. Und ich werde die entsprechenden Videos dazu verlinken unten. Ich will das nicht alles wiederholen. Ich wollte es nur einmal im Überblick zeigen. Denn wir haben ja gesehen, die Entrückung kann man einordnen bei Offenbarung 4. Komm hier herauf und dann ist die Versammlung im Himmel. Den Richterstuhl und die Hochzeit des Lammes haben wir gefunden in der ersten Hälfte von Offenbarung 19. Die Erscheinung dann in der zweiten Hälfte von Offenbarung 19. Das tausendjährige Reich, also die Herrschaft mit Christus in Offenbarung 20. Und dann auch später in diesem Rückblick ab 21, Vers 9. Und dann der ewige Zustand. Das ist der erste Abschnitt in Offenbarung 21. Insofern das hier nur nochmal als Zusammenfassung, als kleiner Zeitstrahl, das, was auf die Gläubigen zukommt. Sei es, dass jemand erst durch den Tod geht, oder sei es, dass jemand, was unsere Erwartung ist, die Entrückung erlebt. Vielleicht eine Frage noch zum Schluss. Was ist denn jetzt mit dem Vaterhaus? Davon habe ich noch gar nichts gesagt. Und das ist doch auch zentral in unserer Hoffnung. Ich glaube nicht, dass wir versuchen sollten, das Vaterhaus hier irgendwie räumlich einzuordnen. Ja, wie verhält es sich zu dem Thronsaal in Offenbarung 4 und 5? Oder wie verhält es sich zu der Stadt, dem heiligen Jerusalem in Offenbarung 21? Sondern ich glaube, dass das Vaterhaus einfach einen anderen Aspekt darstellt von diesem Glück, das wir erfahren werden als Gläubige. Was ist das Vaterhaus? Der Herr Jesus spricht davon in Johannes 14. Er sagt da, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Das Haus seines Vaters, das ist ein unerschaffener Ort. Wenn man überhaupt das Wort Ort benutzen kann, es ist nicht erschaffen, es ist außerhalb dieser Schöpfung. Es ist da, wo der Vater und der Sohn ist, da, wo die Liebe des Vaters zum Sohn genossen wird. Wir könnten sagen, der ewige Wohnort Gottes. Übrigens, den nie ein Mensch, den nie ein Geschöpf betreten hat. Nie ein Mensch betreten hat, bis der Herr Jesus als verherrlichter Mensch dorthin gegangen ist. Und er hat gesagt, wenn ich dorthin gehe, dann kann es gar nicht anders sein, als dass ich wiederkomme. Und dann benutzt er einen Ausdruck, der sozusagen eine Umschreibung des Vaterhauses ist. Da sagt er, damit wo ich bin, auch ihr seid. Und dieser Ausdruck, wo ich bin, der steht für das Vaterhaus. Er benutzt den nach Johannes 14 auch nochmal in Johannes 17. Ich glaube insgesamt sogar 5-mal im Johannesevangelium.
Aber ich zeige nur jetzt diese Stelle, Johannes 17, Vers 24,
wo der Herr Jesus sogar darum bittet, dass wir dort bei ihm sein werden.
Er sagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin.
Das ist das Vaterhaus. Und der Vers sagt dann auch, was dort erlebt wird, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Eine wunderbare Zukunft. Ich glaube, bei dem Vaterhaus geht es wirklich um einen anderen Aspekt. Es geht dort um diese Gemeinschaft. Wir erleben sozusagen Gemeinschaft mit dem Vater dort, Gemeinschaft mit dem Sohn, und wir beobachten etwas von dieser unfassbaren Liebe des Vaters zum Sohn, mit der er ihn immer schon geliebt hat, schon vor Erschaffung des Universums. Also das läuft sozusagen parallel dazu. Wir sollten nicht denken, dass wir irgendwie hin und her springen müssen zwischen diesen verschiedenen Orten, sondern die Segnung des Vaterhauses werden wir genießen. Ich wage zu sagen, sobald der Herr Jesus kommt und uns zu sich holt in die Herrlichkeit. Ja, wer hätte sich das ausdenken können? Das konnte nur Gott uns offenbaren, dass dieses gewaltige Programm vorbereitet worden ist für uns. Wirklich etwas, worauf wir uns freuen können. Übrigens schon selbst in dem Fall, wo ein Gläubiger durch den Tod geht, das werden wir hoffentlich sehen im nächsten Video, da wird es unmittelbar ein Erwachen geben in Freude, in der Nähe des Herrn Jesus, im Genuss der Gegenwart bei Christus zu sein. Und das andere, das ist dann ja die Vollendung, nämlich bei der Auferstehung. Und dann diese verschiedenen Etappen und Seiten der Herrlichkeit, die Gott zubereitet hat in seiner unfassbaren Gnade und Weisheit und Liebe zu uns.